Also je mehr die Ägypter versuchten, das Volk Israel klein zu halten oder am liebsten fast auszurotten, umso größer wuchs das Volk, umso mehr Kinder wurden geboren, umso mehr breitete sich das Volk aus, sodass den Ägyptern schließlich Angst und Bange wurde vor dem Volk Israel. Auch die harte Sklavenarbeit und selbst so ein Gebot, dass alle Jungs, die geboren wurden, in den Nil geworfen werden sollten, nicht einmal das konnte das aufhalten. Aber dann kam der Punkt, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott seinem Volk die Freiheit versprochen hat. Mose wird zum Pharao geschickt, lass mein Volk ziehen. Und dann geht das über Wochen, über Monate, dieser Machtkampf, nicht zwischen Israel und dem Pharao, nicht zwischen Mose und dem Pharao, sondern zwischen Gott selbst und dem Pharao. Der Pharao weigert sich, sich dem Gott Israels unterzuordnen, ihm zu gehorchen. Und diese Weigerung, ihr kennt die Geschichte, die 10 Plagen, die dann kommen, bis hin, dass alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben muss. Dann erst ist der Pharao bereit, Israel ziehen zu lassen. Und das ist der Punkt, wo der Bericht in 2. Mose 13, Vers 17 einsetzt. Der Pharao ließ das Volk ziehen. Nun, das Ziel, wo Israel hin wollte, das war eigentlich klar. Das Land Kanaan, das Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob und den Nachkommen versprochen hatte. Der kürzeste Weg, wird hier gesagt, ging durch das Land der Philister. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wäre das so eine Reise von circa einer Woche gewesen, dann war man da. Aber was macht Gott? Er sucht nicht den kürzesten Weg. Wenn wir eine Reiseplanung gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich im Navi eingegeben, Ziel Kanaan und da ist der schnellste Weg, den gehen wir jetzt. Nein, Gott führt anders, als wir denken. Ist eine Lektion, glaube ich, die uns gar nicht so einfach oder die wir gar nicht so einfach und so gerne akzeptieren. Gott geht nicht nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten vor, mindestens nicht nach menschlichen, nach seinen Zweckmäßigkeiten. Er hat Ziele, er hat Absichten und so führt er das Volk nicht den kürzesten Weg, weil Gott wusste, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, Kampf, dann würde das Volk sofort wieder nach Ägypten zurückkehren. Stattdessen führt Gott sie den Weg der Wüste des Schilfmeeres, würde man nach menschlichen Zweckmäßigkeitsvorstellungen auch sagen, ja, wo geht das denn? So ein Riesenvolk, 1,5 bis 2 Millionen schätzt man, in die Wüste. Wie soll das denn gut gehen? Wovon sollen die leben in der Wüste? Und so gibt es vielleicht in unserem Leben auch Führungen Gottes, die wir überhaupt nicht verstehen und die wir vielleicht auch innerlich gar nicht so richtig akzeptieren. Aber Gott hat seine Absichten, Gott hat seine guten Ziele und so tut er das. Und so lässt er eben auch Corona zu. Ich könnte sehr gut ohne diese Abstandsregeln leben. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, das hat mich in den letzten Monaten auch viel Nervenkraft gekostet. Immer wieder planen, beraten, welche Regeln übernehmen wir jetzt als Gemeinde, welche nicht, wo sind die Grenzen. Dann gibt es Empfehlungen, alten Geschwistern zu sagen, bleibt besser zu Hause, ihr seid zu gefährdet. Da dreht sich bei mir innerlich alles um. Wie kann man Gläubigen empfehlen, die Zusammenkünfte nicht zu besuchen? Wir sollen die Zusammenkünfte nicht versäumen, ist ausdrückliche Anordnung im Hebräerbrief. Aber es geht ja nicht nur um das, was wir sollen oder müssen, sondern in der Gegenwart des Herrn Jesus zu sein. Da, wo er im Mittelpunkt steht, das aus hygienischen Gründen irgendwem zu verbieten, finde ich, geht schon ganz schön weit. Und dann gibt es die Auseinandersetzung, auch in der Brüderschaft. Die einen haben da ein engeres Gewissen, die anderen ein weiteres. Und irgendwie muss man einen Weg finden miteinander. Das war nicht immer einfach. Menschlich gesehen wäre ich gut ohne das ausgekommen, auch jetzt ohne diese Abstandsregeln. Wie oft mache ich mich auf den Weg, um irgendwas zu erledigen, und dann fällt mir nach, du hast deinen Maulkorb nicht dabei. Zurück. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, aber Gott lässt das zu. Gott hat das zugelassen, dass dieses Virus ausgebrochen ist und sich in kürzester Zeit weltweit verbreitet. Den letzten Sinn oder Zweck mögen wir vielleicht noch gar nicht erkennen, aber das, ja, Gottes Führung anders als wir denken. Und ich glaube, dass uns das mindestens erleichtern kann, wenn wir einfach sagen, ja, so ist es. Ich muss mich nicht aufregen und muss nicht in Panik geraten, wenn die Dinge anders laufen, als ich mir das gewünscht habe. Wenn Gott wirklich der ist, der hinter allem steht, und das glauben wir doch, dann sollte es uns doch keine Mühe machen, einfach zu vertrauen und weiterzugehen. Der nächste Schritt, der nächste Punkt, und das finde ich so ermutigend in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, und das dürfen wir, denke ich, auf uns genauso übertragen, wie wir das auch gesungen haben, der Herr geht voran. Vers 21 in Kapitel 13, und der Herr, Jahwe, zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Am Tag wich nicht die Wolkensäule und in der Nacht nicht die Feuersäule vor dem Volk. Gut, hier war es ein sichtbares Zeichen, dass Gott vorangeht. Das haben wir heute in dem Sinn so nicht. Wenn wir nach einer Wolkensäule Ausschau halten, die vor uns hergeht, das wird nichts. Könnte höchstens sein, dass der Feind dann solche ungesunden Erwartungen benutzt, um uns in die Irre zu führen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber hier war es so. Die Wolkensäule war nicht zu übersehen. Die war immer da, nicht nur mal eine Stunde am Tag oder fünf Stunden, sondern Tag und Nacht war die Wolkensäule da, damit sie ziehen konnten. Das heißt, Gott weiß, wo es lang geht. Und wenn Gott vorangeht, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Gott irrt sich ja nicht. Gott kennt den Weg und weiß, was das Beste ist. Und die Feuersäule in der Nacht möchte ich ganz einfach so für uns auch anwenden. Auch in den dunklen Phasen, die es zweifellos auch bei Gläubigen gibt. Gott führt uns manchmal Wege, und auf dieser Erde wird sich das auch nicht ändern. Es gibt hell und es gibt dunkel, es gibt Tag und Nacht. Aber Kinder Gottes oder Christen, die sich wirklich von Gott führen lassen, haben auch im Dunkel das Licht. Das ist unsere Chance. Und das finde ich hier so eine wunderbare Sache, dass ja, Israel immer dieses Licht in der Nacht hatte, auch später in der Wüste, und dass im übertragenen Sinn dieses Licht da ist. Ich glaube, dass wir da im Hebräerbrief da eine schöne Aussage finden, die das für uns vom Neuen Testament her deutlicher macht. In Kapitel 6, Vers 19 heißt es, wir haben die Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der hoher Priester geworden ist nach der Ordnung Melchisedeks. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber erstmal haben wir auch, der Herr Jesus ist uns vorangegangen. Es gibt kein Leid, kein Kummer, keine Dunkelheit, die er nicht selbst durchlebt hat. Und wir haben uns da heute Morgen ja auch ein Stück dran erinnert in der Mahlfeier. Er war von Gott verlassen, er musste zur Sünde gemacht werden. Das tat er für uns. Und sowas Schlimmes wird uns nie passieren. Und von daher, Herr Jesus kannte Einsamkeit, er kannte Traurigkeit, er wusste, was das als Mensch bedeutet, wenn solche, auf die man sich verlässt, einen enttäuschen. Das hat er viel massiver erlebt als jemals einer von uns. Von daher, wenn er vorangeht, weiß er genau, wo es lang geht und wie es aussieht. Und Er ist der, der sich im Himmel für uns verwendet. Dem Petrus sagt er das einmal: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, Vers 32, das ist die Situation, als der Herr Jesus dem Petrus ankündigt: Du wirst mich dreimal verleugnen. Ja, auch Petrus hat versagt an der Stelle, wissen wir. Aber das Gebet des Herrn Jesus sorgte dafür, dass der Glaube bei Petrus nicht zerbrach und nicht zerstört wurde. Und genauso betet der Herr Jesus jetzt auch für alle, die, die an ihn glauben, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben und in ihm Vergebung ihrer Schuld haben. Er betet dafür, dass unser Glaube durchhält. Und weshalb hält unser Glaube dann durch? Weil er betet. Das ist vielleicht vergleichbar mit diesem Licht, das leuchtet mit dieser Feuersäule. Ja, der dritte Punkt, das gehört auch dazu, wenn wir weiterlesen. Machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Wir kommen zu Vers 10 in Kapitel 14. Als der Pharao näher kam, da erhoben die Kinder Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen: Lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und so hier haben wir wohl das, was man langläufig so als Krisenstimmung bezeichnen kann. Und nicht nur eine kleine Krise, weil es vielleicht gerade mal geregnet hat. Und hier geht es schon an die Substanz. Das ganze Werk Gottes wird in Frage gestellt. Die Israeliten hatten miterlebt, wie Gott gewirkt hat, die 10 Plagen. Wir haben das Passa gefeiert und einen Tag später steht alles in Frage. Warum? Wird uns hier beschrieben. Die Angst. Die Angst bringt alles ins Fragen. Die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Das war ja dann noch eine gute Reaktion. Aber dann treibt die Angst sie dahin, Mose anzuklagen, ganz massiv. Aber ja nicht nur Mose, sondern das ganze Werk Gottes. Die Befreiung aus Ägypten war ein Fehlschlag. Die Befreiung aus Ägypten, so war ihre Meinung, die war völlig überflüssig. Das funktioniert sowieso alles nicht und jetzt geht alles den Bach runter. Das sind so drei Punkte, die mir hier so aufgefallen ist oder die mir nochmal bewusst geworden sind. Angst ist ein Symptom für fehlendes Gottvertrauen. Wir können es anders ausdrücken: Ursache für Angst ist fehlendes Gottvertrauen. Und das ist vielleicht eine harte Aussage, aber wenn man die Situation hier sieht, kann man eigentlich nur zu diesem Schluss kommen. Klar, Auslöser der Angst war der Pharao mit seinem Heer. Aber warum hatte Mose keine Angst? Weil er Gott vertraute. Und warum geriet Israel in Panik? Weil ihr Gottvertrauen noch nicht so weit gewachsen war. Also Gott führt uns Wege, auf denen deutlich wird, und oft genug passiert das, kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem Leben, Gott führt uns in Situationen hinein, wo ganz deutlich wird, wo bei uns der Mangel ist. Ich glaube, es gibt keine anderen Möglichkeiten für Gott, als Mangel aufzudecken, als dass er uns in solche Grenzsituationen hineinführt. Aber das Problem ist oft, dass wir dann das Symptom behandeln und nicht an die Ursache rangehen. Oh, die bösen Ägypter, dass die uns aber auch jetzt noch wieder verfolgen. gegen Angst kann man vielleicht auch noch andere Mittel einsetzen, wobei ich davor warnen möchte. Aber mancher versucht seine Angst durch Alkohol zu dämpfen, ja, mal ein bisschen Mut antrinken und dann Prüfungsangst und irgendwelche Tabletten schlucken. Das kennen wir ja alle. Aber letztlich hilft es uns nicht weiter, wenn wir nicht dahin kommen, zu bekennen, dass die Angst, die wir haben, letztlich daher kommt, dass unser Gottvertrauen so mangelhaft ist. Nur im Neuen Testament wird das oft Kleinglaube genannt. Ja, besser Kleinglaube als gar kein Glaube, würde ich auch immer sagen. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass mangelndes Gottvertrauen Sünde ist. Die eigentliche Sünde, warum Menschen verloren gehen, ist, weil sie Gott nicht glauben. Alles andere folgt daraus. Und wenn wir als Kinder Gottes unserem Gott nicht mehr vertrauen, dann ist das ein Riesenproblem in unserer Beziehung zu Gott. Und vielleicht regiert deshalb oft die Angst, weil wir nicht bereit sind, an diesen Punkt zu gehen, uns vor Gott zu demütigen und ihm unseren Kleinglauben, unser mangelndes Vertrauen zu bekennen. Und dass man nur sachlich sieht, gibt es ja niemanden, der so vertrauenswürdig ist wie Gott. Oder habt ihr irgendwo schon eine Bibelstelle gefunden, wo Gott ein Versprechen nicht gehalten hat? Gibt keins. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Mehr geht nicht an Liebesbeweis. Und ein Gedanke, der mir in letzter Zeit immer häufiger kommt, das ist diese Liebe, die ist ja ewig, ohne Anfang. Die war immer schon da. Und die hat seit Golgatha nicht nachgelassen. Vielleicht denken wir das. Golgatha ist der höchste Liebesbeweis. Ja, das stimmt. Aber hat die Liebe dann deshalb nachgelassen, weil Golgatha jetzt 2000 Jahre hinter uns liegt? Nein, wir sind heute noch genauso geliebt wie damals, als der Herr für uns sich zur Sünde machen ließ. Und von daher muss ich mir das selber immer wieder sagen, mangelndes Gottvertrauen ist eine echte Beleidigung dieser Liebe, die uns geschenkt ist. Gut, dass es Vergebung gibt, dass wir immer wieder kommen dürfen. Aber gerade in unserer Zeit, bei dem Umgang mit der Angst, habe ich den Eindruck, tun auch wir uns als Christen schwer, und da schließe ich mich mit ein, an diese Ursache wirklich mal ranzugehen. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraue und einfach auch nicht bereit bin, meine Bedenken abzugeben oder loszulassen. Wie ein Kind sich zum Vater hingezogen fühlt und sich an den Vater oder die Mutter klammert, so dürfen wir uns doch an Gott klammern, auch wenn wir schon 50 Jahre im Glauben unterwegs sind. Aber wir tun uns schwer damit und deshalb lässt Gott solche Situationen zu, dass das deutlich wird. Ja, und dann sehen wir, welche Folgen das hat. Das fehlende Vertrauen, das fehlende Gottvertrauen führt dazu, dass das Volk sich gegen Mose auflehnt. Führungskrisen in Gemeinden und vielleicht manchmal auch da ihre Ursache. Hier sehen wir das und das sieht man durch die ganze Geschichte Israels immer wieder. Die Angst, die Panik, der Ärger, der Zorn lädt sich immer an den Führern aus, die Gott gegeben hat. Aber damit richtet er sich gegen Gott. Und der dritte Punkt, der mir hier auffiel, man kann sicher noch mehr darin finden, ist der, dass Angst wirklich blind macht für Gottes Möglichkeiten. Was sagt Israel, Vers 12, die zweite Hälfte? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, die sie sehen. Den Ägyptern dienen, dann ist vorbei, jetzt sind wir da weg. Also bleibt nur noch in der Wüste zu sterben. Woher kommen solche Gedankengebäude? Schlicht aus der Angst oder aus dem fehlenden Gottvertrauen. Könnte es nicht sein, dass Gott noch Möglichkeiten hat? Sind seine Wege zu Ende? Aber diese Angst macht blind für die Möglichkeiten Gottes. Kann Gott bewahren, auch in Corona-Zeiten? Wir feiern die Mahlfeier. Ihr macht das in Worpswede immer schon so, solange ich zurückdenken kann mit Einzelkelchen. Wir machen das jetzt in Osterholz auch so. Solange es, aber bis vor kurzem haben wir ja immer ein oder zwei Kelche gehabt. So wie der Herr Jesus es gesagt hat, nehmt diesen Kelch und teilt ihn unter euch. Und so trinken wir bewusst aus einem Kelch, weil das symbolisch dieses Einssein mit dem Herrn Jesus ausdrückt. Glauben wir wirklich, dass Gott uns da nicht auch vor Ansteckung bewahren kann? Bleibt letztlich jedem gewissen Einzelnen überlassen. Ich will da über niemanden richten und urteilen. Das steht mir nicht zu. Aber wenn der Herr solche Symbole gibt, lässt er uns dann in die Gefahr laufen, dass wir uns alle reihenweise anstecken und angefangen bei einfachen Erkältungen bis schlimmeren Krankheiten. Wo ist da noch unser Gottvertrauen? Haben die Leute früher mehr Gottvertrauen gehabt oder haben sie die Gefahren nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Aber das sind so Fragen, die sich mir so in diesem Zusammenhang stellen. Trauen wir Gott zu, dass er uns vor Corona bewahrt, auch wenn ich mit einem Menschen zusammenkomme, der Corona hat? Geht ja teilweise so weit, auch unter Gläubigen, dass man in dem anderen nicht den Geliebten des Herrn sieht, sondern die Gefahr des Corona-Überträgers. Und da müssen wir uns, glaube ich, schon bewusst machen, das wird der Vater im Himmel sich auf Dauer nicht gefallen lassen, wenn wir seine Kinder so behandeln. Wir können von Israel wirklich lernen, dass diese Angst den Blick total einengt, den Blick für Gottes Möglichkeiten. Und deswegen, unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott muss weiter wachsen. Nun, wie reagiert jetzt Gott auf diese Situation? Sagt er jetzt, na gut, wenn ihr in Ägypten bleiben wollt, dann bleibt? Oder ich verdrück mich dann mal, ihr vertraut mir ja nicht? Nein. Und das ist so wieder das Ermutigende. Gott lässt sein Volk, seine Gemeinde niemals im Stich. Wir lesen die Verse 13 und 14 in Kapitel 14. Und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Wunderschöne Abschnitte, die ich mir vor Jahren schon mal mit blau unterstrichen habe. Und blaue Farbe bedeutet in meiner Bibel dann, dass es um Verheißungen geht, um Versprechen, um Zusagen Gottes. Und das ist hier genau das, worin zeigt sich das, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt. Als erstes in diesem Zuspruch und Trost. Fürchtet euch nicht, wie oft finden wir diesen Satz in der Bibel? Ich habe es noch nicht gezählt, weiß aber, dass es über 100 sind. Gibt Aussagen, dass es 365 wären für jeden Tag ein, hat aber einer genaueren Prüfung noch nicht standgehalten, diese Aussage. Aber über 100 auf jeden Fall. Gott sagt in unsere Angst hinein, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Ja, Gott verspricht die endgültige Rettung. Die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Das ist das Versprechen Gottes in eure Angst. Ja, der Angstauslöser, haben wir vorhin gesagt, waren die Ägypter und das Heer. Und was sagt Gott? Das, was euch da, was diese Angst ausgelöst hat, das tue ich weg. Die werdet ihr von nun an nicht sehen in Ewigkeit. Das ist Gottes Versprechen. Und so macht Gott uns auch diese Zusage. Niemand, sagt der Herr Jesus, wird sie aus meiner Hand und aus der Hand des Vaters reißen. Oder wenn wir nochmal an den hohen priesterlichen Dienst denken, der Hebräerbrief betont, dass der Herr Jesus diesen Dienst ununterbrochen tut, weil er Müdigkeit nicht kennt, weil er Tod nicht kennt. Er lebt immer da, um sich für die zu verwenden, die ihm glauben und vertrauen. Also das hört nie auf und die Probleme, die wird er tatsächlich wegschaffen. Manche Gebrechen, die wir mit uns tragen, die werden wir in der Ewigkeit nie mehr sehen. Das nimmt der Herr weg. Es geht durch Leid zur Herrlichkeit, aber alles, was Leid verursacht, nimmt er eines Tages weg, zu seiner Zeit. Ich muss dann so an eine Aussage eines früheren Chefs denken, als ich noch in der Altenpflege gearbeitet habe, wir uns dann schon mal als Mitarbeiter beklagt haben über Heimbewohner, die besonders schwierig waren, und manche alten Menschen können sehr schwierig sein. Dann hat er immer gesagt, das Problem könnt ihr nicht lösen. Heimbewohner in dem Alter kann man nicht mehr erziehen. Aber es kommt der Tag, da löst sich das Problem von ganz alleine. So hat er an unsere Geduld appelliert, und ja, so dieser Blick. Aber ich glaube, genau das ist das. Das, was uns heute Angst einjagen will, also in Ewigkeit wird es kein Coronavirus geben, das ist vorbei. Wahrscheinlich ist das irgendwann auch mal in unserer Zeit vorbei, aber dann kommt vielleicht was Neues. Aber egal, was uns Angst macht, Klimaerwärmung ist ja auch so ein Thema. Was mir manchmal ein bisschen Angst macht, ist auch das Gebaren unserer Politiker, unserer Regierungen. Da kann man auch Angst kriegen. Nein, Gott sorgt dafür, dass alles seinen Gang geht, und all das, was Angst auslöst, wird er wegtun. Und so tat er es auch in dieser Situation. Und das wird nochmal gesteigert. Gott selbst kämpft für sein Volk. Ja, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Nun heißt das, dass Israel gar nichts tun musste. Nun, der folgende Abschnitt zeigt ja, wie Gott eingegriffen hat. Dieser Weg durchs Meer. Versuche mir das immer vorzustellen. Da steht das Volk da am Ufer und auf einmal ist da im Meer so ein breiter Durchgang. Rechts und links stehen die Wasser, physikalisch nicht erklärbar, für Gott natürlich kein Problem. Gott wird für euch kämpfen, ihr werdet still sein. Aber was sie tun mussten, Gott bahnt den Weg und den mussten sie jetzt auch gehen. Das gehört irgendwo auch immer wieder zusammen in den Wegen Gottes mit uns. Das, was wir nicht in der Hand haben, darum kümmert sich Gott. Aber unsere Verantwortung, die nimmt er uns nicht ab. Also Israel musste schon gehen. Ich denke, da war besonders Mose gefordert, dass er mutig voranging. Und wenn der von Gott gegebene Führer vorgeht, dann gehen die anderen auch mit. Also sie mussten hinein in das Meer, auf dem Weg, den Gott gebahnt hat. Aber gehen mussten sie. Und nachdem sie dann durch waren und die Ägypter das auch probiert haben und dann die Wasser zurückkamen und das ganze Heer der Ägypter im Roten Meer unterging, da haben sie dann gesehen, wie Gott Probleme löst. Und das hat auch bei ihnen Folgen gehabt, wenn auch nicht für lange Zeit. Aber ich denke, darum geht es auch bei diesen Dingen. Gott deckt nicht nur Mangel auf, um uns zu zeigen, wie lieb er uns hat und dass er für uns nur das Beste will. Und er greift ein, aber auch das mit diesem Ziel, dass den Glauben und das Wachstum zu stärken. Ich lese aus Kapitel 14, Vers 30. So rettete der Herr Israel an diesem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Und Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Ja, Gott birgt Wachstum. Auf Gottes Wegen wächst man. Hinsichtlich der Gottesfurcht. Ja, hier wurde Gott dem Volk so groß, ja, dass tatsächlich in dem Moment auch wirklich alle Angst verschwunden war. Auf einmal merkt Israel, welch einen großen Gott haben wir. Welch eine Macht hat er an den Ägyptern betätigt. Und Gottes Furcht ist, denke ich, hier auch nicht in dem Sinne von Angst gemeint, sondern in dem Sinn der Ehrfurcht, dieses Respektes, der Gott einfach zusteht. Ja, und Wachstum im Glauben. Sie glauben an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Also die ganze Krisensituation, die wir gehabt haben, in den Versen 10 bis 12 ist mit einem Schlag beseitigt. Und dadurch wird der Glaube gestärkt. Nun, wir wissen in der weiteren Geschichte, ein paar Wochen später ging das Gleiche wieder von vorne los. Aber ich glaube, da finden wir uns auch immer schnell wieder. Heute Morgen noch so gedacht, wie viele Dinge muss ich immer wieder bekennen und an wie vielen Stellen fällt man auf dem Glaubensweg immer wieder. Wie viel Geduld hat Gott auch hinsichtlich der Erziehung mit uns. Aber Gott führt sein Volk so, dass es wachsen darf in der Gottesfurcht und im Glauben. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. Das lesen wir, lese einige Verse aus Kapitel 15, der ganze Abschnitt ist zu lang, Zeit ist ja, denke ich, auch rum, aber einige Verse möchte ich lesen. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Das Pferd und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah. Das ist eine Kurzform von Yahweh. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott. Und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Jahwe ist dein Kriegsmann, Jahwe ist sein Name. Vers 6, deine Rechte, Jahwe ist herrlich in Macht, deine Rechte, Jahwe hat zerschmettert den Feind. Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, Jahwe? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend. Vers 13, du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Stätte, die du, Jahwe, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Jahwe wird König sein, immer und ewig. Ja, Gottes Ziel bei aller Führung ist, dass wir tatsächlich in seinen Wohnungen ankommen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt der Herr Jesus. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, komme ich zu euch, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist Gottes Ziel mit seinem Volk. Sie sollen dahin kommen, wo er selbst zu Hause ist. Und das ist die Anbetung, die dann das Ergebnis ist. Jetzt schon sicher bei uns in aller Schwachheit. Wir wissen ja auch aus der Geschichte Israels, dass diese Stimmung ist ja nicht richtig, aber dass diese Anbetungshaltung ganz schnell auch wieder dem Zweifel und dem Misstrauen und dem Murren, dem Meckern gewichen ist. Aber so möchte Gott uns führen, dass er selber uns immer größer wird, wir immer mehr von ihm überwältigt, ihn anbeten. Und das ewige Ziel der Herrlichkeit wird jeder erreichen, der hier sein Vertrauen auf diesen Gott setzt. Und für unser Leben, für jeden Tag gilt das, Gott führt uns nicht, wie wir denken oft oder anders als wir denken, aber er ist da. Er lässt uns nicht im Stich, er regelt die Dinge und er bringt uns ans Ziel. Ich möchte schließen mit mit einigen Fragen, die wir uns vielleicht so persönlich nochmal stellen im Stillen. Diese Corona-Geschichte, wie sehen wir das? Bedrohung oder eine Chance? Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Im Moment ebbt das ja alles ab, dann mag uns das vielleicht gar nicht mehr so berühren. Aber wenn es tatsächlich zu einer sogenannten zweiten Welle kommt? Bedrohung oder Chance? Wie nehmen uns die Menschen um uns herum wahr? Auch als solche, die voller Angst sind, voller Misstrauen? Oder erkennen sie an uns, wir sind geborgen in unserem Gott? Und ja, sehen wir in den Menschen um uns herum, die für die Christus gestorben ist, oder die Geliebten unseres Herrn, unsere Geschwister, oder eben, wie ich das zwischendurch mal andeutete, die potenzielle Corona-Gefahr, Infektionsgefahr. Abstandsregeln mögen aus hygienischen Gründen berechtigt sein, aber sie haben oft diese Seite, ich beobachte das zumindest so, und da bin ich ganz sicher, dass Gott sich das nicht gefallen lässt. Er hat uns Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Und gerade in seiner Gemeinde, in seiner Familie, soll diese Gemeinschaft gelebt werden. Abstandsregeln aus hygienischen Gründen, eine gewisse Berechtigung. Aber hüten wir uns davor, in dem Nächsten oder in unseren Geschwistern vor allem die Corona-Übertragungsgefahr zu sehen. Ja, und wenn wir, das denke ich, merken wir aus diesem Bericht über die Geschichte Israels, wenn wir Gottes Führungen folgen, dann wird es manchmal unbequem, aber vom Ziel her gesehen wird es zur Verherrlichung Gottes sein. Und nichts Schöneres und Größeres gibt es für uns und unser Leben.